Ich freue mich so sehr auf dieses heutige Thema, denn dieses Thema ist für mich persönlich schon seit vielen, vielen Jahren ein absoluter, ja, Dorn im Auge, ein Furunkel am Fuß. Ich weiß gar nicht, wie schlimm ich das irgendwie hochpetern möchte. Und um dieses Thema einzuleiten, möchte ich nochmal eine Sache zitieren, die ich hier in unserer kleinen Gesprächsrunde schon mal rumgeschickt habe. Und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, von wann das ist. Ich habe ein Foto geschossen, das ist fast genau 12 Jahre her, in Oberhausen, in meiner Heimat. Da hängt ein, Achtung, wichtige Randinformation, ein einlaminiertes Schild, ganz klar, an einer Tür von einem Zeitschriftenladen. Und da steht ganz fett und dick unterstrichen drauf: Bei uns können Sie mit EC-Karte bezahlen. Drei Ausrufezeichen, auch das ist wichtig. Bei einem Einkaufspreis von unter 20 Euro ist eine Bearbeitungsgebühr von 30 Cent in bar zu bezahlen. Sag mal. Also, vor 12 Jahren haben wir also schon mehr oder weniger in der Steinzeit gelebt und heute erleben wir aber eine Revolution. Denn durch Corona hat sich vieles verändert. Wir sind viel digitaler geworden, viel fortschrittlicher und vor allem auch im Bezahlen sind wir vom Konsumenten jetzt mal ausgesehen, aber auch von uns DienstleistungsanbieterInnen oder Freizeitattraktionen oder wie auch immer, haben wir ein neues Verständnis für dieses Thema entwickelt und genau da springen wir heute drauf. Aber wie es sich gehört, natürlich erstmal ein schönes Hallo und herzlich willkommen beim Freizeitgeflüster, dem Podcast vom VDFU. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience. Und ihr kennt das, ich werde jetzt nicht hier die nächsten 45 Minuten alleine hier alles voll quatschen, sondern ich habe wieder ein paar Leute hier im Gepäck, beziehungsweise direkt eine Gesprächspartnerin, die auch häufig schon dabei gewesen ist, mit der wir auch schon viel Austausch hatten. Ich darf begrüßen die Steffi Schaub aus dem Schokoversum.
Ja, moin, danke Stefan. Oh, ich bin auch so aufgeregt heute. War ja gerade in Dublin und da war auch im Taxi das kleine Schild gehangen, Cash is King. Und wie Stefan gerade gesagt hat, ich bin Geschäftsführerin im Schokoversum und ich möchte hier gleich offen zugeben, bei uns im Schokoversum gibt es noch Bargeld an allen Kassen. Kurz zu mir. Geschäftsführerin im Schokoversum und Vorständin im VDFU und öfters Gast hier und Organisatorin des Podcasts. Heute, diese Folge ist für mich ganz besonders schön. Ich freue mich immer, wenn ich mich mit Menschen hier treffen darf, die ich schon kenne. Das fühlt sich dann immer an wie ein Gespräch unter Freunden. Heute ganz besonders toll finde ich allerdings, dass wir mit drei Hamburger Attraktionen in der Runde vertreten sind
Und einem
und
Stefan.
und einem Stefan, genau. Vielleicht sind wir eigentlich auch vier Attraktionen, das wird Miriam gleich sagen, genau. Also Miriam und Jan-Peter sind heute mit dabei. Es ist eine Hamburger Runde zum Thema Cashless Payment. Und ihr beiden wollt ihr euch vielleicht ganz kurz vorstellen. Miriam, magst du anfangen und ein bisschen was über dich und deine Attraktion erzählen?
Danke dir, moin Steffi, moin Jan, moin Stefan. Ich bin euch für Miriam. Ich habe das große Vergnügen und Privileg, dass ich das Hamburg Dungeon und das Lego Discovery Center führen darf. Zwei doch sehr unterschiedliche Freizeitattraktionen in Hamburg. Einmal doch etwas mehr touristischer für die erwachsenere Klientel und einmal das Lego Discovery Center, das wir letztes Jahr im Sommer eröffnet haben im West Street Hamburg Überseequartier und ja, wo wir uns in der Zielgruppe tatsächlich so an Familien mit Kindern aus Hamburg und der Metropolregion, also so rund 2 Stunden Fahrzeit in erster Linie richten. Aufgrund unseres Standorts haben wir aber auch viele Touristen bei uns zu Besuch, was ganz, ganz schön ist. Und ja, das mache ich. Und wir haben kein Bargeld. Ha, Spoiler.
Ja, Jan-Peter,
Ja,
erzähl doch was
moin,
über dich.
sehr gerne. Ja, auch von mir erstmal ein schönes Moin. Ich bin im Grunde der Kapitän an Bord von Port de Lumière. Wir sind der Hafen für immersive Erlebnisse hier in Hamburg in der Hafen City. Und ja, was heißt das immer, immersive Erlebnisse? Also es gibt bei uns Shows, nenne ich das auch mal, oder Erlebnisse aus dem Bereich Kunst, Kultur, Natur und Wissenschaft und noch ein paar mehr Themen. Und im Grunde, um das mal ganz einfach zu erklären, man kann bei uns nicht nur die Inhalte anschauen, sondern man taucht wirklich ein. Man ist in einem ganz großen Raum und kann auf 3200 Quadratmetern in das jeweilige Thema eintauchen. Ist also mittendrin und im Grunde ist das auch eher emotional und man kann das auch eher fühlen. Und ja, eigentlich ist das der perfekte Ort, um mal alle Sorgen und den Alltag hinter sich zu lassen und mal eine Stunde, anderthalb Stunden bei uns in eine andere Welt einzutauchen. Und das im Grunde für die ganze Familie, von klein bis groß, ab 5 Jahren sagen wir. Und ja, das ist eigentlich immer mal schön, wenn man die Nachrichten so anschaut, ist das ein ganz netter Ort, um mal abzuschalten.
Toll. Also ich war natürlich schon in jeder eurer Attraktionen und bin auch Fan von jeder Attraktion, die hier heute mit dabei ist. Und ich war sehr beeindruckt, Jan-Peter, als ich bei dir war vor, ja, eigentlich direkt am Eröffnungsabend und auch gesehen habe, ihr habt nicht nur Cashless Payment im Bereich Ticketing, sondern auch im Shop. Und im Shop arbeitet ihr noch dazu eigentlich im Checkout-Prozess ohne Mitarbeitende. Ihr habt einen Self-Checkout für die Shop-Produkte. Also das beschäftigt mich heute noch. Und ich denke da öfters drüber nach. Vielleicht magst du was dazu erzählen. Also wie kamst du dieser Entscheidung, komplett auf Bargeld zu verzichten?
War natürlich eine tolle Chance, muss man sagen, weil wir ja im letzten Jahr erst eröffnet haben. Und im Grunde, ich wollte auch in meinem vorherigen Job auch schon das Thema Cashless, habe ich vorangetrieben, aber konnte es nicht zu Ende führen, dass wir komplett bargeldlos sind.
Wo war
Und,
das? Wo war das?
das war im Heidepark.
Ah ja.
Und aber hier war das jetzt natürlich, man macht ein neues Geschäft auf. Wir sind ein digitales Haus. Man kauft online seine Karten. Wir haben natürlich auch, wie du schon gesagt hast, vor Ort eine Tageskasse und auch einen Shop. Aber ich finde, ist das jetzt die beste Chance gewesen zur Eröffnung und haben das konsequent durchgezogen. Also wir nehmen komplett gar kein Bargeld an.
Wahnsinn.
Darf
Und
ich
auch
da
der
direkt
Safe,
mal,
ja,
sorry,
sag du
da, wenn ich
schon.
da direkt mal eine Frage da zu reinwerfen darf, weil du hast gerade gesagt, Heidepark, da hast du das Thema vorangetrieben, jetzt habt ihr aber da eine neue Eröffnung gemacht. Und mich würde direkt mal interessieren, weil ich denke mal, das wird bei Miriam dann gleich auch kommen, weil du hast ja auch eine schöne Mischung aus einer komplett neuen Attraktion und einem ich würde jetzt fast sagen, Altbestand. Also das Dungeon ist ja auch schon ein paar Tage alt. War das für euch einfacher mit einer Neueröffnung zu sagen, wir ziehen das jetzt einmal komplett durch, oder würdest du sagen, es wäre einfach auch bestehende Strukturen zu verändern und zu sagen, wir schaffen das Bargeld jetzt irgendwo ab? Also antworte ich jetzt mal für meinen Teil. Also natürlich ist es einfacher, wenn man was neu startet. Es ist, wenn man viele, ich sag mal, Stammkunden hat und Gäste, die häufig wieder kommen und es gewohnt sind, mit Bargeld zu bezahlen. Klar ist das ein Unterschied, wenn man auf einmal sagen würde, jetzt gibt es keins mehr, muss man einen Prozess finden. Deshalb, das ist schon einfacher, wenn man was neu startet und von Anfang an das Thema bargeldlos einführt. Aber wie du auch anfangs gesagt hast, zum Thema Corona, da haben viele auch das zu schätzen gelernt. Überhaupt das Thema bargeldlos, digitales Buchen, Online-Buchung und so weiter ist ja auf einmal zum Standard geworden.
Miriam, vielleicht
Ja.
magst du ein bisschen, ja.
Also tatsächlich würde ich das auch unterschreiben. Die Neueröffnung im LDC, also Lego Discovery Center, war auf jeden Fall von Anfang an auch von uns cashless geplant und das haben wir auch so durchgezogen. Im Hamburg Dungeon haben wir tatsächlich einfach nur die Uhr nicht zurückgedreht nach Corona und haben dann tatsächlich diesen Prozess. Oder das ist ja, ich meine, das muss man auch immer ganz klar wissen und verstehen und aufbereiten. Diese Veränderung ist ja ein Change-Prozess, der eben nicht nur für die Gäste, sondern auch nach innen ganz viel Kommunikation bedarf, ganz viel Stakeholder-Management bedarf, in solchen Häusern eben auch. Ne? Wir sind 25 Jahre. Das hat schon auf jeden Fall auch ein bisschen was gemacht. Und es war sehr, sehr wichtig, dass wir diesen ganzen Prozess eben schon so lange, dann während Corona, hatten, uns dann auch umsetzen mussten und uns auseinandersetzen mussten. Deswegen war es leichter für uns, das einfach nach Corona nicht wieder zurückzudrehen. Aber mich interessiert jetzt schon nochmal genau dieses Warum, Miriam. Also warum habt ihr das gemacht? Aus Gründen, Kosteneinsparung oder wie auch immer. Was sind so die Gründe, warum aus deiner Sicht? Warum wir es im, als wir beim, im Dungeon waren, nicht wieder zurückgedreht haben. Also, es ist ein, ich denke, Cashless ist ein Invest in Gästezufriedenheit. Und es hilft uns dabei, das, das Kapazitätsmanagement zum Beispiel viel besser zu steuern. Früher, so vor Corona, standen die Gäste bei uns draußen Schlange und wurden dann abgearbeitet und sind dann reingekommen. Und gerade im Zuge dieser Umstellung mit dem Timeslot-Management, dass man eine feste Uhrzeit bucht, zu der man dann da ist, dass die Gruppe der Menschen, und das sind ja im Dungeon zum Beispiel immer 36 Personen, die in jede Tour sozusagen gehen, das sind dann sehr, sehr häufig Paare, die entstehen da also 10, 20 Paare vor der Tür, die müssen abgearbeitet werden. Und es ist ein Riesenunterschied, ob die alle nochmal einzeln zahlen oder ob die schon eben mit ihrem Ticket vor der Tür stehen und reinkommen. Wir haben nicht auf Personal verzichtet. Ich finde das auch immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil viele Leute ja denken, das machen die nur, weil die Personalkosten sparen wollen, was auch eine Kommunikation, by the way, nach innen ist, die ganz, ganz wichtig ist. Sondern wir haben die Chance damit, das Personal, was wir haben, dafür einzusetzen, mit den Gästen im Gespräch zu sein. Ja, vorab schon mal Fragen zu klären, Leute reinzuholen. Bei uns, wir machen noch Fotos zum Beispiel mit den Gästen und so weiter. Es ist eine ganz andere Art der Kommunikation. Und ich finde, also für mich persönlich ist das eine Greeterin-Position sozusagen, die man damit hat, die ich viel sympathischer finde, auch als Gast. Wenn ich selber unterwegs bin, finde ich das total schön, wenn ich begrüßt werde, wenn ich in eine Freizeitattraktion komme. Und eben nicht halt da tatsächlich nur eine Transaktion stattfindet, sondern da ist jemand, der sich schon mit mir auseinandersetzt und best case sogar auch ohne Tresen. Ich mag zum Beispiel Tresen nicht besonders gerne und finde es eigentlich schön, wenn man so einen offen gestalteten Eingangsbereich hat. Das haben wir im Dungeon damals zum Beispiel auch so umgebaut, dass wir eben keine Barriere mehr zwischen dem Gast und der Greeter-Position hatten, sondern die Leute sind reingekommen in unser Foyer, wurden begrüßt, wurden weitergeleitet und ja, ich finde, das ist ein großes Invest in Guest Experience.
Ich liebe diese Aussage und da bin ich sofort, okay, bin ich begeistert davon. Für mich jetzt im Schokoversum, ich bin da total bei dir, auch beim Ticketing kann ich jetzt von uns sagen, haben wir auch, also auch aufgrund der Gäste die Zeit nicht zurückgedreht. Also im Ticketing ist der Anteil der Gäste, die vorher ihr Ticket buchen, im Grunde wird das jede Woche höher, würde ich behaupten. Nur für mich hört es dann im nächsten Part der Gastjourney auf, nämlich im Shop. Also vielleicht könnt ihr, also ich würde gerne, dass diese tolle Aussage von dir, eine Investition in Gästezufriedenheit, können wir das auch auf den Shop umlegen, auf Retail oder wie ist da so eure Erfahrung? Jan Peter, du hast dein Mikro aufgemacht, ist ein
Ich habe mein
Zeichen,
Mikro aufgemacht, ja, ich muss was sagen. Also, Entschuldigung, also erstmal finde ich das sehr gut auch, was Miriam gesagt hat. Und möchte aber auch nochmal sagen, es ist wirklich auch ein Prozess. Change ist es jetzt bei uns intern bei Kulturespas gewesen, weil wir auch da gibt es natürlich sehr polarisierend das Thema. Bargeldlos ist sehr konsequent und nicht ein bisschen Bargeld, ein bisschen digital und so weiter. Muss man wirklich auch, ich sag mal, intern auch alle so weit haben, dass man das wirklich möchte. Und natürlich gibt es auch immer mal Gäste, die das erwarten, dass man Bargeld nimmt. Deshalb, das ist ganz wichtig. Aber ich finde auch, das ist auch da wieder, auch dank Corona, dieses, wir haben ja auch bei uns, muss man einen Zeitslot buchen. Man kann immer noch mal so vorbeischauen und wir haben auch eine, ich sag jetzt mal, auch da Tageskasse und Mitarbeitende, die unsere Gäste willkommen heißen. Und viele möchten einfach auch dann vielleicht nicht online buchen oder kommen spontan vorbei. So, trotzdem ist es bargeldlos bei uns. Und es darf eben nicht so eine Entschuldigung sein, finde ich auch. Ja, sorry, wir nehmen nur Karte, sondern wir sind digital und es ist insgesamt ist das eigentlich für alle sehr einfach. und sehr transparent. Und ich finde das auch ein gutes Argument, wenn man jetzt eben da eine Schlange von Menschen hat, die zu dem jeweiligen Zeitslot reinkommen möchten. Und wenn dann ganz viele eben noch nicht gebucht haben und dann erst da buchen, dauert das natürlich länger. Wenn dann noch Bargeldzahlung ist, dauert es noch länger. Davon auch nicht vergessen. Also ich finde auch, dass am Ende ist das auch für den Gast aus meiner Sicht auch bequem und einfach und auch schneller. Es ist, was das Operative angeht, auch die Kasse machen ist ein Knopfdruck. Da ist nicht nochmal irgendwie diese ganzen Münzen und Scheine und dann verzählt und Co. und muss das durch die Gegend tragen, Wechselgeld holen und machen. Also das fällt alles weg. Es ist wirklich auch operativ schlank. Das finde ich auch gut. Und ein Beispiel jetzt aus der Praxis für die Praxis, weil auch gerade was das Thema Freizeitparks angeht. Wir hatten im Heidepark auch ganz viele Kaffeeautomaten im Park, die Bargeldscheine, aber auch Münzen akzeptiert haben. Und wenn die geleert wurden, ist das auch. Ist auch richtig Gewicht, muss man auch mal so sehen. Das ist auch wirklich körperlich. Ist das richtig? Nicht nur, dass man damit Geld durch den Park fährt und macht, aber es ist auch am Ende körperlich. Also ein paar Rollen Wechselgeld wiegen eben auch sehr viel. Also auch da haben wir dann umgestellt und das geht wunderbar. Also das, ich bin auch ein großer Fan davon, aber habe auch im Team auch Mitarbeitende, die da auch natürlich die Schattenseite sehen und die gibt es natürlich auch. Die Medaille hat immer zwei Seiten, aber insgesamt glaube ich einfach überwiegen die Vorteile.
Ich muss bei den Automaten gerade, sorry, so hart lachen, weil das erinnert mich halt auch so an meine Zeit zurück. Automaten lernen war für mich immer ein absoluter Graus. Du hast eines der wichtigsten Sachen gerade angesprochen, die, glaube ich, die meisten Leute absolut unterschätzen, was auch Geld kostet. Das ist auch diese Diskussion, die auch oft dann im Internet irgendwie geführt wird oder auch manchmal auf LinkedIn, wo ich mir denke, Leute, aber habt ihr schon mal versucht, einfach mal Mitarbeiterstunden dagegen zu rechnen? Weil es wird immer dann ganz groß diskutiert, ja, aber die Transaktionsgebühren bei dem Cashless Payment, das ist ja ganz viel teuer und bla. Ja, aber Mitarbeiter kosten Geld, Räume kosten Geld, Safes kosten Geld und Versicherungen. So ein Gelddienstleister, der dann regelmäßig das Geld abholt und einzahlt, da fallen auch Transaktionsgebühren an.
Also
Und dieses
Münzgeldhandling.
Alter,
Ja,
jetzt bin ich ja so richtig im Ruhrgebietsslang abgerutscht. Weil mir zuckt das jetzt schon so in den Händen und ich habe schon wieder diverse Formulare vor meinen Augen, so wie eine posttraumatische Störung. Da gucke ich direkt in meine beiden Merlin-Gesichter hier unten. Wobei ich auch sagen muss, Chapeau, das hat die Firma wirklich so gut gemanagt und gehandelt. Cash-Handling ist super, super schwieriges Thema. Und da würde mich jetzt mal an euch beide interessieren, weil ihr seid jetzt in der neuen Struktur, in dem neuen Zeitalter angekommen. Kommen und vor allem auch an dich, Miriam, gerade in so einem Konzern auch, wenn man das so verschlankt, wie wirkt sich das auf euch auch personell aus? Also die Zeit, die wird dann ja plötzlich frei für andere Dinge.
Ganz genau. Ich wollte ganz kurz einmal zu Steffis Frage eben noch ein Beispiel, was ein Problem für uns gewesen ist, anbringen. Es klingt sonst so, als ob es immer alles nur so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Bei den meisten Gästen ist es tatsächlich kein Thema gewesen. Im Dungeon haben wir aber super viele Schulklassen. Und bei Schulklassen war es im Shop ein Thema. Wo wir am Anfang mal gedacht haben, ach Mist, jetzt können die Schüler sich nichts mehr kaufen. Bis wir dahinter gekommen sind, dass sie ja auch eine Lehrkraft dabei haben. Und LehrerInnen haben in der Regel EC-Karten oder Kreditkarten. Und wir haben dann angefangen, die auch vorab darüber zu informieren. Also sprich, dass sie mit ihren SchülerInnen in der Vorbereitung auf den Besuch eben auch darüber sprechen, dass halt tatsächlich das mit Bargeld nicht funktioniert und dass für den Fall dann eben auch, dass sie sich was kaufen möchten, dass sie das zusammen mit der Lehrkraft besprechen müssen. Und das hat dann auch immer wieder ganz gut funktioniert. Da haben wir bei dieser speziellen Zielgruppe hatten wir dann auf jeden Fall erstmal auch einen Drop sozusagen, was den Umsatz anging. Der Durchschnittsbon insgesamt ist aber höher. Und das ist auf jeden Fall einmal so ein Thema von Hierarchy of Sales, was man beachten muss. Also wenn man diesen ganzen Online-Kartenkaufprozess im Hinterkopf hat, dass man eben dort zum Beispiel auch schon Shop-Ware mit anbieten könnte, die man vorab mitkauft und dann einfach abholt, wenn man da ist. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und du hast weniger diese Upsell-Situation in der Attraktion. Das möchten Sie auch noch, unser Guidebook, möchten Sie das begleitende Material, möchten Sie dies, möchten Sie das, möchten Sie ein Upgrade auf die Jahreskarte und so weiter und so fort. All das lösen wir dadurch schon vorab. So, und jetzt zurück zu deiner Frage, Stefan. Das Verschlanken mit der Zeit. Auf jeden Fall sehe ich das ganz klar, was ich vorhin meinte, mit als Invest in Gäste. Erlebnis. Also sprich, dass wir da Chancen und Möglichkeiten haben, dass die Gäste ganz anders betreut werden können. Einmal durch Begrüßen, aber zum Beispiel auch durch ein Tschüss sagen, weil ich finde, ein Tschüss sagen ist etwas, was ganz häufig zu vergessen wird, wenn wir in Attraktionen gehen. So, dann hast du vielleicht vorne noch jemanden, weil du natürlich irgendwie eine Ticketkontrolle hast. Aber am Ende ist Exit through the Gift Shop und dann gehst du einfach durch den Shop und dann ist da niemand mehr und dann gehst du raus. Und ich persönlich finde es immer richtig toll, wenn ich in einer Attraktion bin und da ist am Ende noch mal irgendeine Interaktion mit einer mitarbeitenden Person. Das finde ich total schön und total wichtig. Und wir haben zum Beispiel damals im Dungeon dann die Situation, unseren Shop so umgebaut, dass die Gäste zwingend an der mitarbeitenden Person vorbei müssen, um rauszukommen. Und die Person hat dann eben zum Beispiel auch jeder Person, die gegangen ist, Tschüss gesagt. Das finde ich total schön und das finde ich auch einen wichtigen Blick auf dieses Besuchserlebnis, weil eigentlich ist das Erlebnis ja nicht zu Ende, wenn man irgendwie aus der Hauptattraktion sozusagen rausgeht. Auch nicht, wenn man aus dem Shop rausgeht, wieder auf die Straße, sondern dann kommen wir wieder zu so CRM-Themen und Nachbesuchs-E-Mails und so weiter. Aber so einen letzten positiven Eindruck zu haben oder die Chance, das finde ich halt total gut. Das haben wir zum Beispiel gemacht und unsere Duties, die ja ansonsten für das Cash-Handling auch verantwortlich sind, haben dadurch eben auch die Möglichkeit, viel mehr auf der Fläche Präsenz zu haben. Lange
Da würde ich
Antwort,
auch,
Entschuldigung.
ich würde auch gerne ganz kurz nochmal einhaken, weil das hörte sich anfangs so an, als seien bei uns, weil wir so Self-Checkout-Kassen haben, wo man selbst sozusagen seine Ware bucht, dass da kein Mitarbeitender wäre. Das ist falsch, weil natürlich ist immer auf der Fläche auch mindestens ein Mitarbeitender im Shop, weil genau das, was Miriam gerade gesagt hat, finde ich auch sehr wichtig. Und natürlich haben unsere Gäste auch Fragen oder auch kann ja auch mal ein Verkaufsgespräch stattfinden. Und ich finde das Thema, wenn wir nochmal Personal und so weiter, es reduziert nicht Personal, wenn man cashless wird, aber es schafft Zeit für Quality-Zeit mit dem Gast. Ob das, wie gesagt, von der Begrüßung ist, dass man anstatt die Gäste alle abzuarbeiten, jetzt alle noch bargeldmäßig zahlen wollen, an der Kasse stehen und machen. Es ist eben viel schneller, man hat dann auch mehr Zeit, mal so den Gast viel besser zu begrüßen als Moin und Hallo. Und genauso auch im Shop. An der Kasse hat der Gast schon ausgesucht und gemacht und getan, aber wenn der Mitarbeitende im Shop ist und dann auch bei Bedarf behilflich ist beim Buchen und so weiter, falls es Probleme gibt, ist nochmal was anderes als hinter einem Tresen zu stehen und nur zu scannen und zu kassieren. Also ich glaube, auch da ist wieder das Thema ja, Guest Journey, kann man da auch positiv spielen.
Also, das hat mir jetzt sehr gefallen. Ich habe es auch noch mal mehr verstanden, wie es auch im Bereich des Shops eine Investition in die Gästezufriedenheit sein kann. Also Miriam, ich liebe dein Bild mit dem Tschüss sagen und den Shop so umgestalten. Danke dafür. Jetzt bin ich aber immer noch, dass ich so denke, okay, wir machen ein Drittel unseres Umsatzes im Schokoversum im Bereich Retail. 25% unserer Gäste sind Schulklassen. Also ja, es ist für mich immer noch eine Herausforderung, mir das vorzustellen, da auch so einen Drop im Umsatz auszuhalten, ehrlich gesagt. Was denkt ihr darüber, wenn ihr dazu jetzt meine KPIs hört oder Gedanken?
Die Frage ist, oh, Entschuldigung, willst du
Mach.
zuerst? Ja, okay. Die Frage ist, was kannst du vorab eben in diese Angebote für Schulklassen beispielsweise mit integrieren. Kannst du Wertgutscheine für gewisse Produkte oder so zum Beispiel mit einsetzen? Also die Frage ist ja nicht, also sollte meiner Auffassung nach nicht sein, muss ich das aushalten, dass die dann weniger Geld ausgeben, sondern die Frage ist ja, wie kann ich es denn trotzdem machen, dass es funktionieren kann? Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also sprich von Wertkarten, die man anbieten kann, wo die Eltern Geld aufladen können. Oder halt dieses Thema, was ich auch schon sagte, so, ne, dass die Lehrkraft vorab darüber informiert wird und dass man halt schauen kann, okay, was kann man da machen, dass die Lehrerin dann schon Geld vorher bekommen hat oder halt das Geld von den SchülerInnen bekommt. Das sind Themen, aber ich finde halt so ein Bundle-Angebote auch für Schulklassen mit beispielsweise Shop-Produkten, wo man dann ja unterschiedliche Themen zur Auswahl stellen kann, von bei euch Essensprodukten, klassisch Merch und so weiter. Da ist ja super viel möglich. Und wenn die Kinder dann vorab irgendwie in der Klassenkasse oder so schon jeder noch einen Euro mit reinschmeißen, dann findet man da bestimmt auf jeden Fall was Schönes, was man da zusammenstellen kann. Also ich glaube, die Angebote umzustellen ist ein super Hebel, mit dem man das ausprobieren kann.
Jan-Peter.
Ich würde bei den Kennzahlen aber trotzdem, weil du auch oder ihr im Schokoversum ja auch schon ein paar Tage unterwegs seid und bestimmt auch viele Stammgäste habt, würde ich versuchen, das so mit dem Prozess überlegen, wie ich von Bargeld den Anteil reduziere. Erstmal finde ich sehr gut, was Miriam gesagt hat, auch natürlich die Schulen informieren und machen im Vorfeld, das ist ganz wichtig. Aber dann würde ich vielleicht wirklich von einer Kasse, wo es noch Bargeld gibt. Ich weiß nicht, wie viele Kassen ihr insgesamt habt. Ich glaube, mehr als eine Kasse, oder?
Wir haben vier Kassen.
Genau. Und dann würde ich vielleicht so anfangen, dass es eine einzige gibt und dann ist da vielleicht da eine längere Schlange. Und dann aber auch über die Kommunikation, über bestimmte Angebote und so weiter kann man das auch ein bisschen steuern. Aber ich würde das als Prozess machen, weil jetzt von 100 auf 0 ist, glaube ich, schon sehr krass und das ist dann ganz schwer zu managen, weil dann hat man vielleicht schon viele Gäste, die dann da ein bisschen meutern. Also ich würde wirklich versuchen, dann einen Prozess einzuführen, schleichend. Und ich wollte noch mal eins sagen, auch weil wir eben gesagt haben, mehr Umsatz. Und ist ja viele Zuhörer haben ja vielleicht einen Freizeitpark. Und was ich da sagen kann, ist auch zum Thema Self-Order-Kioske und Self-Checkout und so. Und Self-Checkout macht nicht mehr Umsatz. Aber wenn man selbstständig bestellt jetzt, gerade in einem Food-Outlet oder so, dann macht das wirklich deutlich mehr Umsatz. Dann hat man automatisch, kann man da ja nur Bargeld loszahlen. Ich würde auch nicht machen nach dem Motto, kannst an der Kasse zahlen, sondern wer da rangeht, zahlt Bargeld los. Die Durchschnittskörbe, Umsatzkörbe sozusagen, sind deutlich höher, weil man hat
Ich habe gehört,
auch,
30%. Das ist ein
es war,
KPI, den ich irgendwo.
ja,
Ja.
teilweise noch mehr. Also es ist wirklich so, weil dann ist eben auch, wenn man jetzt einen Standort hat, der richtig brummt und der Mitarbeitende kann natürlich nicht die ganze Zeit immer wieder nochmal das empfehlen und machen und tun. Das ist einfach auch anstrengend. So, und ich sag mal, ein Bild sagt auch mehr als 1000 Worte und das ist dann eben einfacher. Habe ich alle Informationen, sieht lecker aus, sehen Preis, drückt drauf und dann ist es gebucht. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesen, Thema und ein Vorteil, was das Thema Cashless angeht.
Ja,
Es
das
passt
stimmt.
halt dann zu der digitalen Customer Journey eben auch, ne?
Ich glaube, eine Sache, die wir hier wirklich immer noch mal in den Vordergrund stellen können, ist einfach, dass Zeit ja auch nicht bepreist ist. Das hatten wir gerade bei den Mitarbeitern schon gehabt. Also diese neue Zeit, die wir dafür freiräumen, um wirklich diese Touchpoints noch mal mit Leben zu befüllen. Ich hatte letzte Woche auch noch auf Vorbereitung mal noch ein bisschen rumgegoogelt. Auch bei den Supermärkten wird ja zum Beispiel auch oft immer dann ein bisschen, ja, nicht gehatet, aber schon so kritisch geguckt, so, ja, jetzt sparen die überall Mitarbeiter. Und gerade Rewe, und das sehe ich bei meinem lokalen Rewe hier, die haben auch sehr viel Self-Checkout mittlerweile, aber dafür sind die Läden viel aufgeräumter. So habe ich den Laden vorher nicht gesehen. Es entstehen einfach neue Zeiten, mehr Freiräume für Sachen, die man vielleicht vorher unter Stress, unter Druck irgendwie gemacht hat. Man kann die Aufgaben neu verteilen. Und auf der anderen Seite, und das finde ich bei dir gerade ganz wichtig, Jan-Peter, diese Zeit auch, wenn ich mir was zu bestellen aussuche irgendwo. Also das kenne ich auch von mir selber. Ich bin so jemand, der gerät dann schnell unter Stress, wenn ich merke, hinter mir stehen 10 Leute und eigentlich will ich jetzt nur einen Pommes und einen Burger haben. Der wird mich jetzt da nicht beraten, der Mensch. Das ist auch nicht seine Aufgabe an der Stelle. Sollte es idealerweise sein, aber auch er hat einen gewissen Druck zu verspüren. Wenn ich jetzt aber in Ruhe vor meinem Self Kiosk da stehe und kann dann noch gucken und denke, ach, das sieht aber lecker aus und scrollt man noch so ein bisschen durch, dann davon noch 2 und davon noch 3. Mag sein, dass mir das vielleicht am Wochenende genauso passiert ist, deswegen erzähle ich das jetzt. Und er hatte leider ein viel zu großes Tablett mit vielen leckeren Dingen drauf, wo ich mir dachte, das hätte ich mir so nicht bestellt. Aber dieser Kiosk, der verleitet mich, weil ich selber keinen Stress habe, mehr Zeit habe als Gast und Kunde und kann mir in Ruhe meine Sachen aussuchen und dann ja, mit der EC-Karte da mein wohlverdientes Geld dann aus dem Fenster werfen, wollte ich jetzt gerade sagen, aufs Tablett werfen, um mir was Leckeres zu gönnen.
Mein ein Argument ist natürlich auch, dass es nicht immer einfach ist, gerade jetzt Freizeitparks und Co. da ein saisonales Geschäft dann auch immer ausreichend Mitarbeitende zu finden. Das kommt ja auch noch dazu. Es geht, klar, die Angst ist oft von vielen, oh, jetzt wird an Mitarbeitenden gespart und so weiter. Aber im Grunde gibt es ganz viele Bereiche, wo man einfach auch nicht genug Menschen findet. So. Und da hilft es natürlich auch, ein bisschen was zu automatisieren, schneller, einfacher zu machen, um dann die Mitarbeitenden, die man hat, wirklich Thema Quality-Zeit einzusetzen am Gast da eben in Beratung und Co.
Wir haben jetzt schon so viel zwischen der einen Frage und der anderen Antwort darüber gesprochen, aber mich interessiert jetzt noch mal ganz konkret, was war denn aus eurer Sicht bei der Einführung schwieriger oder leichter auch als gedacht in Bezug auf Technik, Mitarbeiten allgemein?
Also ich denke tatsächlich, die Einführung am POS war überhaupt nicht schwierig. Also die rein technische Integration. Und ich kann aus der Historie sozusagen, wo wir es ja wirklich so geändert haben, das ist ja nochmal ein Unterschied als bei Lego, wo wir so aufgemacht haben. Da ist es tatsächlich so, das interne Stakeholder Management. Also die Mitarbeitenden abzuholen, da das Vertrauen auch zu haben, zusammen mit dem Betriebsrat zu gucken, okay, warum machen wir das? Wie werden wir das machen? Was bedeutet das für eure Arbeit? Wie verändert sich eure Arbeit? Und das halt zusammen zu schaffen. Also das ist etwas, und das ist ja ganz oft in Change-Prozessen so, ne, dass diese interne Kommunikation einfach ganz, ganz, so für mich sogar der zentralste Punkt ist, mit an dem man die meiste Zeit investieren muss und sollte. Und die Gästethemen waren dann gar nicht so groß. Also ich muss sagen, dass das Feedback überwiegend positiv war und auch die meisten Gäste da sehr pragmatisch mit sind. Ein großer Punkt ist halt, und ich bin das gar nicht, weil ich bin auch vom Typ her so, ich mache alles, bezahle alles mit meinem Handy. Aber es gibt immer noch Menschen, die haben ein besonders emotionales Gefühl zu Bargeld. Ja, das ist für die irgendwie eine vertraute Bezahlmethode, aber auch eine sichere Bezahlmethode. Und dass die Daten und das, so, ne, die Kreditkartendaten zum Beispiel und so weiter, dass das sicher ist und dass man hier sicher mit seinen elektronischen Bezahlmethoden sozusagen zahlen kann. Das habe ich gelernt, war auf jeden Fall ein Thema in der Kommunikation. Also gerade bei älteren Erwachsenen ist es so, dass die schon Berührungsängste damit hatten, weil sie gehört haben, dass ihnen ihre Kreditkartendaten irgendwo geklaut werden können und so, und dass es dann schwieriger ist und da irgendwie ein größeres Vertrauen in Bargeld vorherrschte noch. Aber wenn man tatsächlich ein gutes Konzept hat, wenn man ja eine Institution ist sozusagen, die auch vertrauenswürdig ist, das muss man halt eben auch schaffen, dann denke ich, ist das kein großes Problem. Aber auch da muss man immer kommunizieren. Also diese ganzen rechtlichen Datenschutzthemen, das muss immer transparent sein, es muss abrufbar sein. Die Mitarbeitenden müssen dahingehend gut geschult sein, dass sie das erklären können, warum wir das machen, wie das passiert, was mit den Daten passiert und so weiter. Und ja, das waren so die Punkte.
Danke. Jan-Peter, magst du auch noch was zu euren, also aus deiner Sicht dazu ergänzen?
Sind genau die richtigen Punkte angesprochen worden von mir. Und für uns war es eben auch einfacher, weil wir so gestartet sind. Aber es ist am Ende ist es auch so ein bisschen ein emotionales Thema. Also ich glaube, das ist das. Entschuldigung. Also jetzt, ob das teurer, günstiger, dies und das. Und es ist, glaube ich, einfach emotional. Und da gibt es natürlich auch bei uns, auch jetzt nach 10 Monaten geöffnet sein, gibt es auch bei uns natürlich immer noch Gäste, die lieber bar zahlen möchten. So. Und damit muss man auch umgehen. Da müssen dann die Mitarbeitenden dahinter stehen, dass wir einfach digital sind, komplett. Und aber es ist und bleibt ein emotionales Thema auch.
Spannend. Stefan, ich würde jetzt in diese Speed-Blitzrunde übergehen, außer du hast noch Fragen. Nee. Ich fand das total spannend, diese Frage. Bargeld ist in Freizeitattraktionen in 5 Jahren tot? Ja oder nein aus eurer Sicht?
Nicht tot, aber wenn dann eine Randerscheinung.
Ich glaube auch, die Masse wird bargeldlos sein, also 90%. Ach, gut, ja. 80.
Und Cashless führt automatisch zu mehr oder weniger Umsatz. Stimmt das?
Ich glaube nicht automatisch, weil es ist ja kein Zaubertrick so, ne, oder keine Zauberei, aber es senkt schon auch Barrieren. Und der Effekt ist auf jeden Fall klar da, der Durchschnittsbon ist höher, du einfach mehr Produkte im Vorlauf sozusagen zum Beispiel eben auch anbieten kannst, ne?
Ich glaube, es kommt wirklich aufs Geschäft drauf an, wenn es ums Thema Essen und Trinken geht und irgendwas, so ein Impulskauf, hilft es auf alle Fälle. Ja, aber es ist nicht automatisch bargeldlos gleich mehr Geld.
Und größter Irrtum über Cashless Payment in einem Satz?
Dass es unsicher ist, finde ich.
Dass es halt nicht ein reines Technikprojekt ist. Das finde ich halt einfach wichtig, ne? Weil das ist halt wirklich ein Kultur- und ein Change-Thema. Und das darf man nicht unterschätzen.
Also ich habe heute richtig viel gelernt. Ihr habt mich auch motiviert, loszulegen. Ich habe verstanden, dass ich das so langsam angehen darf. Ich habe mitgenommen, dass total wichtig ist, einen Fokus auf die interne Kommunikation zu legen und in der externen Kommunikation nicht im Bereich der Entschuldigung zu bleiben, also keine Entschuldigung, sondern eben eher stolz zu sein, wir sind digital. Und mein Highlight dieser Podcast-Folge ist, dass Cashless Payment eine Investition in die Gästezufriedenheit ist. Da werde ich jetzt 3 Nächte drüber nachdenken. Vielen Dank, Miriam.
Da, gerne. Da haben wir schon direkt einen Folgentitel. Da brauche ich mir gleich keine Mühe mehr geben, mir was
Oder?
auszudenken. Sehr
Ja.
gut.
Traum.
Aber
Stefan,
auch,
was sagst
also
du?
ich würde mich damit anschließen. Also mir hat das auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich da jetzt auch für ein eigenes Projekt recht lange drüber nachgedacht habe und habe dann auch irgendwann so gedacht, so, naja, aber für die Schulklassen, da braucht man doch mal nochmal irgendwie ein bisschen Klimpergeld. Und dann dachte ich mir so, ja, aber ist genau, du Miriam schüttelt schon so mit dem Kopf. Genauso. Ich habe da eine Woche, zwei drauf rumgekaut und irgendwann dachte ich mir so, nee, also entweder passe ich meine Customer Journey so an, dass es auch passend ist für die Gruppen, weil das ist nämlich ja genau das, was ihr beide ja gerade gesagt habt. Wenn man halt das jetzt zurückfährt, man hat ja noch eine andere Möglichkeit, dem gegenüberzustehen durch Kommunikation, durch vielleicht auch andere Angebote. Und ich glaube, das muss man einfach immer berücksichtigen. Und ja, ich finde auch, das, was ihr beide gerade gesagt habt, es bleibt einfach ein emotionales Thema, aber ein Thema, wovon wir uns nicht verschließen können und dürfen, weil sonst, ja, geht es uns so ein bisschen wie der Automobilbranche und in 10 Jahren gucken wir alle blöd gegen die Wand und denken uns ja, hätten wir mal vor 10 Jahren was anderes gemacht. Ich gucke da immer noch so sehr gerne heute auf diese Zeit zurück. Corona, E-Tickets, wie viele Freizeitattraktionen keine Online-Tickets hatten. Und plötzlich, siehe da, es braucht nur eine globale Pandemie und plötzlich haben alle einfach ein digitales Einlasssystem. So schnell kann das gehen.
Wie lustig das
So.
auch ist, dass wir die ganze Zeit sagen, Gott sei Dank gab es Corona dafür. Ja, verrückt, ne? Dass wir noch was Positives an Corona finden.
Medaille hat immer zwei Seiten.
Ja,
Aber ist
stimmt.
es nicht so, aber das ist doch, glaube ich, auch so ein bisschen, was ich bei euch so rausgehört habe. Es gab ja irgendwo dann trotzdem ja irgendwie eine Hemmschwelle, ne? Und diese Hemmschwelle erstmal zu überwinden, entweder mache ich das aus einer eigenen Motivation und finde da eine Begeisterung für, oder es kommt halt diese externe Motivation, wo wir gesagt haben, jetzt kommen so Auflagen, die müssen wir irgendwie erfüllen. Moment, halt, stopp, da gibt es ja dieses Internet.
Ehrlich, also ich finde diese Podcast-Folge sensationell und ich frage mich eigentlich nur noch, was ist das nächste Thema, über das wir hier 45 Minuten quasseln?
Ich denke, an Themen wird uns dann nicht müde sein und vielleicht können wir auch noch mal so eine lokale Runde einberufen, denn mir hat das hier auch ganz viel Spaß gemacht. Deswegen auch von meiner Seite aus noch mal an Miriam und Jan-Peter ganz, ganz lieben Dank, dass ihr hier in der Runde gewesen seid und habt so ein bisschen die Insights mitgegeben, weil ich glaube, das ist auch einfach der Riesenvorteil vom Freizeitgeflüster, dass wir diese operativen Learnings einfach mitnehmen können und streuen können. Und wenn ihr da draußen jetzt so sagt, bin mir immer noch unsicher und wie gehen wir das jetzt an? Ihr habt mindestens zwei, beziehungsweise auch mit Steffi drei Profis hier an der Hand, die sich mit dem Thema operativ täglich auseinandersetzen. Kontaktiert uns einfach. Und wenn ihr gerne auch mehr wissen möchtet über den Verband, dem VDFU, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info@vdfu.org oder besucht uns auf der Webseite, wer hätte es gedacht, www.vdfu.org. Steffi, ganz lieben Dank fürs Thema mitbringen und euch da draußen eine fantastische Zeit.
Ja, herzlichen Dank.
Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao.
Tschüss. Danke.